SWR aktuell, mondial.
Herzlich willkommen zu SWR aktuell mondial. Ich bin Leonore Kratz und heute ist das Thema Film und Fernsehen und wie es Menschen mit Einwanderungsgeschichte in dieser Branche geht. Darüber spreche ich mit Anna Kokzidou. Sie ist meine Kollegin und vor allem ist sie seit vielen Jahren die Integrationsbeauftragte vom SWR. Und aus Berlin mit dabei ist der Schauspieler, Musiker, Moderator und Produzent Tyron Ricketts. Hallo Anna, hallo Tyron.
Grüß dich, Leonore.
Hallo. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich total, dass ihr dabei seid. Und ich will mit euch heute darüber sprechen, welche Rollen Menschen mit Einwanderungsbiografie in Filmen und Serien so bekommen, welche Klischees manche Drehbücher bis heute transportieren und was sich ändern muss. Als Einstieg habe ich noch eine kurze Sequenz mitgebracht. Und zwar aus der Serie Stromberg habe ich die bei YouTube mitgeschnitten. Da können wir ja kurz reinhören. Ich sage noch vorweg, also ich weiß nicht, ob ihr Stromberg kennt. Auf jeden Fall plaudern in dieser Szene Bernd Stromberg, der Chef, und sein Mitarbeiter Ernie mit der Putzfrau. Und die wird von einer schwarzen Person gespielt.
Das ist, nee, das, sowas finde ich nicht. Ich meine, Afrika ist jetzt ja nicht nur schnellere Denken.
Jetzt weiß ich das selber, Herrgott, das war ein Witz. Gab's nicht mehr ein Blöde? Afrika ist a big culture, oder? Dancing. Ja? Und Masken. Hier, was heißt nochmal Masken?
Ja, da sind wir schon mittendrin im Thema, oder? Ein Klischee jagt das andere. Tyron, du hast in mehr als 65 Filmen mitgespielt. Welche Klischees wurden dir denn da schon so zugemutet?
Also ich denke, wenn man das übergreifend beschreiben sollte, ist man als schwarzer Mensch in der Vergangenheit einfach sehr oft der andere. Also da geht es gar nicht drum, welche einzelnen Klischees da aufgegriffen werden, sondern man ist einfach sehr, sehr selten ein Teil dieser Gesellschaft, sondern per se wird mit einer schwarzen Hautfarbe einfach erzählt, man gehört nicht dazu. Das ist eigentlich das große Problem. Und dann wird sich halt dann an den unterschiedlichsten Klischees abgearbeitet, die sich halt in den letzten paar hundert Jahren über schwarze Menschen gebildet haben und die auch in der Geschichte, in der Erzählung, die immer wieder wiederholt wird, halt da manifestiert werden. Ich weiß nicht, ob man die alle nochmal aufzählen muss, also ob das jetzt sexualisiert ist, der Drogenhändler oder eben das Böse, aber nie Teil des Ganzen. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem, oder nie Teil dieser Gesellschaft.
Ja, ich habe es auch gerade gedacht, wo du erzählt hast, wir brauchen die hier überhaupt nicht alle nochmal reproduzieren und aufzählen. Aber was die Rollen angeht, du hast gesagt, du warst fast immer oder überwiegend der andere. Gibt es da denn trotzdem auch bestimmte Rollen, die dann da besonders vorkamen oder wo du besonders angefragt wurdest?
Also mit der andere meine ich tatsächlich jemand, der nicht Teil dieses Landes ist. Also dann sehr oft eben der Amerikaner, weil in Amerika kann man sich schwarze Menschen vorstellen, oder eben der Mensch, der aus irgendeinem afrikanischen Land kommt, dann halt oft geflüchtet ist, dann mit Akzent spricht. Und es geht halt meistens in der Rolle auch nicht um die Person selbst, also was ist der Mensch für einen Charakter, sondern meistens wird es ins Verhältnis gestellt zu, warum er hier nicht hierher gehört oder warum er hier ganz besonders hergehört. Aber diese Diversität als Normalität, also dass wir ganz selbstverständlich in Deutschland auch die unterschiedlichsten Herkünfte vielleicht haben und auch die unterschiedlichsten Arten und Weisen, wie Menschen aussehen, die trotzdem auch Deutsche sind, das fehlt. Also das ist eigentlich wirklich das Hauptproblem.
Ich habe das auch schon in Interviews mit dir gelesen, dass du dann extra einen Akzent haben musstest, was ich so lächerlich finde, da du hier aufgewachsen bist. Wie fühlt sich das denn dann an, wenn man den Fremden spielen soll, immer und immer wieder?
Naja, wie soll sich das anfühlen? Ich meine, ich bin in Österreich geboren worden, ich habe einen deutschen Pass, ich bin hier sozialisiert, also ich habe nie woanders gelebt, außer in Österreich und Deutschland und dann mal einen kurzen Aufenthalt in den USA, aber ich komme nicht von da. Und wenn man halt in den Geschichten, in den Rollen, die man spielen soll, immer als der andere verortet wird, irgendwann wird halt klar, dass man dieses Bild, also wenn man jetzt nicht weiß ist und blonde Haare hat, gehört man nicht zu Deutschland, das wird dann halt immer unterstrichen. Und ich weiß, wenn ich so eine Rolle spiele, dass dann die ältere Dame, die vielleicht noch nie wirklich Kontakt hatte zu einem schwarzen Menschen, automatisch damit denken muss, okay, wenn ich so jemanden auf der Straße treffe, dann ist das ein Fremder, vor dem muss ich Angst haben und der gehört nicht hierher. Das ist ja diese Botschaft, die damit immer wieder unterstrichen wird. Das ist ja das Problem, wenn man die tatsächliche Vielfalt, wie sie in Deutschland ja in der Realität wirklich da ist, wenn man die im Fernsehen nicht zeigt. Ja. Also man stellt damit ein Zerrbild dar von unserer Gesellschaft. Und Das ist das Problem. Und das ist mir natürlich bewusst, wenn ich so eine Rolle bekomme. Und dann frage ich mich, wenn ich hier Abitur gemacht habe, hier studiert habe und mein ganzes Leben lang schon hier lebe, warum darf ich dann nicht jemanden spielen, der eben auch das repräsentiert, was ich, wie mein tatsächliches Leben eben aussieht.
Ja, ich habe das ja in der Anmoderation schon gesagt. Ich will auf jeden Fall auch noch darüber sprechen, wie man es anders machen kann, wie es besser geht. Ich würde aber gerne bei diesem Problemzustand nochmal gerne bleiben und fragen, wie du denn dann damit umgegangen bist, wenn du eine Rolle bekommen hast oder spielen solltest, wo du gemerkt hast, die ist rassistisch oder die ist Stereotyp. Hast du dich dann gewehrt?
Ich kann da von mir sprechen, aber ich möchte da vielleicht auch von anderen Schauspielkollegen sprechen. Es kommt ein bisschen darauf an, wie der eigene Marktwert aussieht. Also wenn man gerade neu anfängt als Schauspieler, dann ist es unheimlich schwierig, sich dagegen zu wehren. Und dann muss man halt überlegen, okay, mache ich das jetzt mit, damit ich meine Miete bezahlen kann und schade damit der allgemeinen Erzählung, oder gelte ich dann relativ schnell als unbequem? Und mache mir im Zweifelsfalle auch Feinde, weil sich viele Menschen, wenn sie auf rassistische Aussagen oder Handlungen angesprochen werden, eben auch auf den Schlips getreten fühlen. Vielleicht kommen wir da später nochmal ein bisschen dazu. Aber ich habe eigentlich immer versucht, aus dieser Rolle das möglichst Beste rauszuholen, indem ich das Gespräch gesucht habe. Also erst mit dem Regisseur, aber dann teilweise tatsächlich auch mit Produktion und Redaktion. Bin manchmal auf offene Ohren gestoßen, wo ich gemerkt habe, okay, da ist gar kein böser Wille dahinter, sondern einfach der Fakt, dass sich da von Seiten der Filmemacher nicht viele Gedanken gemacht wurden. Also in der Vergangenheit war das sehr viel häufiger der Fall. Manchmal, aber da tatsächlich nur, ich würde sagen, so vielleicht in 15-20% der Fälle, gab es aber auch die Situation, wo absichtlich so ein Bild gezeichnet werden wollte. Und dann bin ich natürlich extrem angeeckt und da ging es von Streit am Set über man dreht es doch nicht bis zu Beschimpfungen. Also da habe ich alles Mögliche erlebt. Aber natürlich versuche ich in erster Linie darauf aufmerksam zu machen, dass da was nicht stimmt. Versuche ganz diplomatisch zu erklären, warum das so ist, und versuche auch Vorschläge zu machen, wie man es eventuell besser machen kann. Und dann ist man halt als Schauspieler darauf angewiesen, ob dann die tatsächlichen Entscheider in dem Fall da auch Lust haben, da mitzugehen oder nicht.
Krass, dass man auf sowas aufmerksam macht und dann trotzdem noch ein so entschiedenes Machen wir trotzdem so bekommt.
Das ist eher selten. Also meistens ist es Unwissenheit, weil man als Teil der weißen Mehrheitsgesellschaft sich in der Vergangenheit noch nie Gedanken darüber machen musste. Es gab auch kein Bewusstsein darüber, was eventuell rassistisch ist, mit Ausnahme von antisemitischen Aussagen, weil man da in Deutschland sehr stark sensibilisiert ist. Aber alle anderen Formen von Rassismus galten bis letzten Sommer gar nicht als solches oder oft bei vielen Menschen.
Wenn du sagst letzten Sommer, dann meinst du den Tod von George Floyd, ne? Wenn du sagst, dass bis dahin das Bewusstsein überhaupt nicht da war.
Ja, also ich glaube, dass durch den Tod von George Floyd und durch die Black Lives Matter Bewegung, die danach ja ausgelöst wurde und um die Welt gegangen ist, dass da nochmal so ein Bewusstseinssprung stattgefunden hat, wo klar geworden ist, dass man durchaus, auch wenn man etwas nicht böse und intendiert negativ meint, dass es trotzdem rassistisch sein kann und dass es nicht heißt, dass die Person, die das sagt, auch wirklich selbst ein gewollter Rassist ist. Das ist neu in der Diskussion. Das gab es bis zu diesem Punkt nicht. Und es gab sehr oft davor eben diese ganz starken Abwehrreaktionen. Nein, ich kann doch nicht, das kann doch nicht rassistisch sein, weil meine Schwester hat einen Türken geheiratet. Oder ich bin schon mal drei Wochen durch Afrika gereist, ich kenne mich da aus und darum ist es nicht rassistisch. Also diese Abwehrreaktion, die natürlich auch mit der deutschen Geschichte zu tun hat und mit dem Fakt, dass man mit dem Wort Rassismus gleich an die Nazizeit denkt und dann auch verständlicherweise in so eine Abwehrhaltung kommt. Und ich habe das Gefühl, durch diese gesteigerte Diskussion über diese Thematik, über dieses gesteigerte Auseinandersetzen damit, normalisiert sich auch diese ja notwendige und wichtige Diskussion, die es, glaube ich, braucht, um auch in Zukunft Lösungen zu finden und alle Menschen gleichwertig zu behandeln.
Mhm. Ja, diese Abwehrmechanismen, die gibt es ja auch in anderen Bereichen. Ne? Also ich kenne es aus dem Feminismus, wo mir dann gesagt wird, ja, aber ich habe ja eine Frau und Töchter und deswegen kann ich ja kein Sexist sein. Anna, du bist Beauftragte für Integration und Vielfalt im SWR. Wie ist das denn in deinem Arbeitsalltag? Ist das da ein großes Thema, wie divers Rollen in SWR-Produktionen zum Beispiel besetzt werden?
Das ist insgesamt ein sehr, sehr großes Thema und das nimmt inzwischen also wirklich auch zu. Wir erleben das in den letzten Jahren, dass einfach verstärkt in der Diskussion ist. Es ist ja nicht so, dass Rollen nicht besetzt wurden mit Menschen anderer Herkünfte, auch in der Vergangenheit, in den letzten 20, 30 Jahren oder so. Aber da war es wirklich so, dass man diese Rollen besetzt hat. Man hat migrantische Schauspielerinnen genommen. Sie waren dann ganz häufig diejenigen, die eben unterdrückt wurden, die von den Fesseln, den patriarchalen Fesseln dann befreit werden müssten. Ganz häufig kam dann ein junger, deutscher, manchmal auch blonder Mann um die Ecke mit seinem Motorrad und sie durften dann aufspringen und dann ging es dann in die weite, große Welt und in die Freiheit. Also sowas hat es sehr viel gegeben. Die Ehrenmorde, natürlich die Prostituierten, die geflüchteten Frauen, all das gab es beispielsweise bei den Frauen, bei den Männern ähnlich. Das ändert sich ganz allmählich. Es hat sich natürlich auch geändert durch Regisseure wie Fatih Akin, der plötzlich eben ganz andere Geschichten erzählt hat aus diesem Land, die trotzdem deutsche Geschichten waren. Aber wir erleben erst so in den letzten Jahren, würde ich sagen, ich würde nicht sagen erst seit letztem Jahr schon, es gibt schon eine Vorgeschichte noch davor, dass man anfängt, sich zu überlegen, kann es das eigentlich gewesen sein? Also, dass man, wenn man besetzt, eher migrantisch besetzt, sozusagen Menschen mit Einwanderungsgeschichte, die in diesen Rollen irgendwie vorkommen, die es mit Einwanderung zu tun haben und sonst gar nicht. Aber das ist noch ziemlich ausbaufähig, würde ich jetzt mal sagen. Und was den SWR betrifft, sehen wir das dann auch. Also im fiktionalen Bereich, klar, Nebenrollen. Da werden schon mit solchen Schauspielern und Schauspielerinnen besetzt. Wir erleben es bei Serien wie den Fallers oder bei Letzten Willen. Da sind auch schwarze Menschen dabei, aber sie spielen die Geflüchteten, ganz klar, die eben nach 2015 nach Deutschland gekommen sind. Das gibt es. Und ansonsten sehe ich da noch ziemlich Bedarf, das auszubauen. Ein bisschen anders ist es bei Filmen, die Migration an sich zum Thema haben. Da erlebe ich teilweise eine größere Sensibilität, wie sie sich entwickelt hat. Wir haben auch tolle Filme gehabt in den letzten Jahren. Wir haben beispielsweise Serien gehabt wie Borga, wie Eden, aber auch Masseldorf-Cocktail jetzt letztes Jahr. Ein Kurzfilm, der sehr, sehr gut ist und auch Preise gewonnen hat. Aber da geht es dann um Migration an sich. Und das ist dann wiederum ein bisschen was anderes.
Du hast auch, als wir schon mal im Vorgespräch sozusagen gequatscht haben, hast du gesagt, das Thema ist schon beim SWR auf dem Tisch, aber noch nicht so lange. Und ihr seid auf jeden Fall dran und entwickelt Strategien. Kannst du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was ihr so für Ideen habt oder Strategien?
Ich würde sagen, was jetzt einfach klar geworden ist, ist die Dringlichkeit des Themas. Also eigentlich war es immer schon irgendwie da, aber man konnte es leicht, wie soll ich sagen, leicht auf die Seite tun, auf die Seite schieben. Die Dringlichkeit ist einfach da. Wenn ich sehe, wie sich die Gesellschaft entwickelt, kann ich doch nicht einfach sagen, ich mache weiter wie bisher und ich besitze alle meine Rollen und alle meine Stellen, die ich habe, mit Menschen, die weiß sind, ohne jegliche andere Herkünfte. Das geht eigentlich gar nicht mehr. Also sind wir schon dabei. Wir haben natürlich momentan, muss ich dazu sagen, also wir machen viele Workshops, gerade im Bereich Film gibt es da sehr, sehr viele Fortbildungen auch, die es gibt. Auch Taron Ricketts war beispielsweise bei solchen Workshops mit dabei, um einfach mal zu sensibilisieren und zu zeigen, es gibt ja noch ein bisschen mehr als den Geflüchteten oder den Drogendealer oder den Waffenschieber oder solche Rollen, die gerade für Männer ja sehr gerne reserviert wurden in der Vergangenheit. Aber wo es eine ganz große Bewegung gibt bei uns, ist gerade momentan im nicht-funktionalen Bereich. Da haben wir uns jetzt, da haben wir angefangen, zumindest im journalistischen Bereich, wenn ich das jetzt so nennen kann, uns sozusagen einen Plan zu erstellen und wirklich mit dem Ziel, mit dem ganz konkreten Ziel, hier auch mehr zu erreichen innerhalb der nächsten 2-3 Jahre. Also auch wirklich mit Zielsetzungen, die wir haben, mit Zahlen, die wir haben, dass es dann ein bisschen anders läuft.
Mit journalistischer Bereich meinst du dann, wer zum Beispiel auch vor der Kamera steht als Moderatorin oder als Reporterin?
Ja, da meine ich querbeet. Also zum einen meine ich, also da meinen wir jetzt beispielsweise Volontariate, also die Ausbildung zum journalistischen Bereich. Da haben wir zum Ziel gesetzt, dass wir in den nächsten 2 Jahren mindestens ein Viertel der Plätze an junge Menschen mit Einwanderungsbiografie vergeben. Wir haben uns auch zum Ziel gesetzt, das ähnlich zu machen bei den Moderatorinnen und Moderatoren. Genau, also da auf jeden Fall auch. Aber das ist nicht das Einzige. Es gibt noch etwas, was dahinter ist. Und das ist sozusagen das, was sichtbar ist, ist natürlich vor der Kamera. Aber hinter der Kamera, hinter dem Mikrofon, da entstehen die Entscheidungen. Welche Themen stellen wir in den Vordergrund? Welche Personen schicken wir irgendwo hin? Oder für den Film, welche Drehbücher, welche Geschichten erzählen wir? Wen beauftragen wir, Geschichten zu erzählen? Da ist ja noch viel, viel mehr, also sozusagen, was dabei ist. Und das sind diese Machtstrukturen. Ja. Und daran müssen wir, denke ich, auch arbeiten. Und das ist auch aus meiner Sicht ganz wichtig, auch da Veränderungen herbeizuführen. Weil wenn ich mich nur darauf beschränke, eine schöne Moderatorin zu haben oder einen guten Moderator oder einen schönen Moderator, dann habe ich zwar jemanden vor der Kamera, der irgendwie anders aussieht, aber ich habe damit nichts an den Strukturen verändert erstmal. Der repräsentiert genauso, der oder die repräsentiert genauso die Strukturen, so wie wir sie haben. Das, was aber dahinter sozusagen entschieden wird, das, was wir erzählen, das bleibt immer noch gleich.
Ja, die Machtstrukturen und die Entscheiderinnen, das hat Tyron ja auch schon eben angesprochen. Vielleicht Frage an euch beide. So Zahlen sind ja immer ein Lieblingsthema in so journalistischen Formaten, aber jetzt mal ohne Spaß, gibt es Studien oder Zahlen eigentlich überhaupt schon dazu, wie divers die deutsche Filmbranche ist?
Also es gibt leider sehr wenig Zahlen bis jetzt. Es gibt die große Studie, die Diversitätsstudie heißt, die aber im Grunde eine Gender-Studie ist, wo es um die Verteilung zwischen Männern und Frauen geht im Fernsehen, die gibt es. Es gibt jetzt gerade laufend eine Studie von Vielfalt im Film. Das ist so eine Vereinigung von verschiedenen marginalisierten Gruppen im Film- und Fernsehbereich, die jetzt mal rausfinden wollen, wie sieht es denn tatsächlich hinter der Kamera aus. Da gehen wir jetzt davon aus, dass wir Mitte Februar da die ersten Zahlen bekommen. Aber diese große Studie, wie es denn tatsächlich in den Programmen aussieht, die gibt es meines Erachtens noch nicht und da hatte auch bis jetzt noch nicht wirklich jemand Interesse, diese Studie zu machen. Also das zeigt vielleicht auch ein bisschen die Situation, in der wir gerade sind und dass das Thema jetzt wirklich gerade erst meines Erachtens wirklich ernsthaft diskutiert wird. Also diese Studie müsste natürlich her, weil wenn man keine harten Zahlen und Fakten hat, dann kann man in einem Umfeld, wo es um viel Geld geht, natürlich auch keine verändernden Entscheidungen treffen.
Das ist schon so. Also Tatsache ist, dass diese Studie zu audiovisueller Diversität, auch bekannt als Furtwängler-Studie, weil Maria Furtwängler diese Studie mit initiiert hat. Also die hat tatsächlich eben nach dem Thema Geschlechter gefragt. Und da sind dann auch Zahlen da. Und das ist sicherlich auch ganz spannend. Das Thema der Vielfalt, der kulturellen Vielfalt wird ganz am Rande in dieser Studie abgehandelt. Es gibt 1-2 Seiten dazu, in der die Aussage so mehr oder weniger ist, also da ist noch Luft nach oben. So könnte man das dann zusammenfassen, aber mehr ist da nicht drin. Und da erhoffe ich mir persönlich schon auch mehr jetzt von der nächsten Befragung, die Tyron gerade angesprochen hat, über Vielfalt im Film, weil wir da, denke ich, schon auch mal ein bisschen andere Zahlen auch brauchen. Und es ist schon so, also wir merken schon natürlich anhand der Tatsache, was wird gefragt, was wird überhaupt sozusagen untersucht, merkt man auch schon, wo das Hauptinteresse ist. Und letztendlich merkt man dann auch, wie die Machtstrukturen sind, ne, um das nochmal aufzugreifen.
Und leider gibt es da auch von politischer Seite nicht viel Interesse. Also ich sitze im Aktionsplan Integration im Kanzleramt mit drin, mit dem Schwerpunkt Medien. Und da heißt es, wir haben kein Geld für so eine Studie. Ich habe versucht, mit Frau Grütters, also mit unserer Kulturministerin, ins Gespräch zu kommen. Saß da zweimal im Stab. Also ganz klar, von der jetzigen politischen, kulturellen Führungsriege hat da niemand so wirklich Interesse, die Interessen von 25% der Bevölkerung, die eben Migrationsgeschichte haben, da auch zu fördern. Das ist ein bisschen traurig. Ich hoffe und setze da auf eine eventuell neue Regierung. Aber würde mich natürlich auch freuen, wenn die Sender selber, also ich rede jetzt von den Fernsehsendern, wenn die auch aus einem eigenen Interesse, um vielleicht auch nicht den Anschluss zu verlieren an die jüngeren Zuschauer, wenn die Sender da selbst ein bisschen in die Aktion und in die Initiative gehen würden. Weil im Moment ist es ja so, dass viele Menschen, die sich eben nicht repräsentiert fühlen oder unter- und missrepräsentiert fühlen von den Fernsehprogrammen, die weichen natürlich auch aus auf die Streaming-Dienste, wo es schon eine deutlichere Bewegung in Richtung Repräsentation, was verschiedene Herkünfte angeht, gibt. Und das ist ja auch sehr erfolgreich. Also gerade aktuell Lupin und Bridgerton, das sind die erfolgreichsten Serien, die gerade auf Netflix laufen. Und da ist es halt ganz selbstverständlich, dass da auch eine schwarze Person oder vielleicht eine Person mit arabischen Wurzeln eine Hauptrolle spielen kann. Also da geht gerade für mich ganz klar die Schere auseinander zwischen dem Fernsehen, wie wir es in Deutschland kennen, das doch noch sehr altmodisch ist, und wie die Streamer an diese Sache drangehen.
Also Bridgerton habe ich auch auf dem Zettel stehen, kommen wir noch zu?
Ich denke, wir haben halt momentan einfach noch nach wie vor an den entscheidenden Stellen und an den Entscheidungsstellen einfach Menschen, für die die vielfältige Gesellschaft gar nicht so die Normalität ist, wie sie eigentlich sich tatsächlich entwickelt hat. Und deswegen einfach auch Entscheidungen getroffen wurden bisher, die eben so getroffen wurden, wie wir sie sehen. Also mit einem Casting und einer Belegschaft, wo du denkst, meine Güte, also das entspricht doch gar nicht der Realität, wie die Gesellschaft eigentlich draußen ist. Und es gibt Leute, die dann sagen, ich verlasse die Funkhäuser und gehe raus, und dann sehe ich die Menschen, die genauso aussehen wie ich. Und wenn ich im Funkhaus bin, dann bin ich eigentlich einer von ganz wenigen mit einer solchen Hautfarbe und mit einer solchen Namen, mit einem solchen Äußeren, mit einer solchen Geschichte. Das ändert sich momentan, und ich, also wenn es jetzt nicht ankommt, dass es sich auch ändern muss, dass wir da auch eine Verantwortung haben, als öffentlich-rechtliche Medien beispielsweise, die Gesellschaft auch abzubilden und zu repräsentieren, und zwar nicht nur im journalistischen Bereich, also im nicht-fiktionalen Bereich, sondern auch im fiktionalen Bereich, und dass es auch dazugehört. Ja, ich glaube, dann wird es mit unserer Glaubwürdigkeit ein Problem geben.
Ja, was glaubt ihr denn? Die Frage geht auch wieder an euch beide, weil wir hatten das ja vorhin schon, und ich habe da bei der Vorbereitung drüber nachgedacht, woran das liegt, dass es dann doch immer noch so viele Regisseure gibt oder Drehbuchautorinnen etc., die dann immer und immer wieder rassistische oder klischeebesetzte Rollen schreiben und auch offenbar ja gut finden, ne, und diese verteidigen. Was meint ihr, woran liegt das?
Ich glaube, das ist einfach ein bisschen systemimmanent. Also wenn jetzt die Summe der Leute, die Programm schafft, in der gesamten Wertschöpfungskette, wenn die zu, sagen wir mal, da gibt es leider keine Zahlen, aber sagen wir mal 80-85% aus oder fast 90% aus weißem Bildungsbürgertum besteht, dann ist natürlich klar, dass die Geschichten auch aus dieser Perspektive erzählt werden. Und wenn geschichtsbedingt da gewisse Rollenbilder vorherrschen, weil die immer wieder wiederholt wurden und weil sich Klischees immer wieder tiefer verankern. Es gibt im Englischen gibt's einen Spruch, the more a path is walked, the more a path is walked. Also je öfters ein Weg gegangen wird, desto öfters wird ein Weg gegangen. Also es vertieft sich immer weiter. Dann ist ja klar, dass sich da nichts Großartiges ändern kann. Und auch, ich war ja mittlerweile nicht nur beim SWR mal eingeladen und durfte in der Redaktionssitzung sitzen, sondern ich war auch bei der Digeto und ich war beim ZDF und ich war bei Kika. Und es ist tatsächlich so, ich sitze da meistens in Räumen, wo mich 20 Menschen angucken, die wirklich alle ja eine ähnliche Herkunft haben, alle ähnlich aussehen und dann natürlich auch lieber und wahrscheinlich auch besser die Geschichten erzählen, die sie auch selbst verstehen können oder die sie schon erlebt haben, weil es natürlich auch ein großes Risiko ist, jetzt eine Geschichte zu erzählen, von der man selber gar keine Ahnung hat. Und ich glaube, darum ist es wichtig, dass in der ganzen, gesamten Wertschöpfungskette von Geschichten erzählen, von Filmen erzählen, einfach ein ähnlich hoher Prozentsatz von Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen sitzen sollte, wie es auch in unserer Bevölkerung vorzufinden ist. Nur so sehe ich einen Weg, wie wir da auf den grünen Zweig kommen. Und dann spricht man vielleicht auch nicht mehr nur von Migrationsgeschichten oder von Migranten, weil viele Menschen, die so genannt werden, also die den sogenannten Migrationshintergrund haben, sind teilweise schon in der dritten oder vierten Generation in Deutschland. Hm. Also ich fühle mich nicht als Migrant und ich möchte auch nicht so bezeichnet werden. Aber da, da muss eben, da müssen diese Plätze eben auch freigemacht werden oder beziehungsweise in den neuen Recruiting-Runden muss da vielleicht auch in diese Richtung gedacht werden. Also will man inklusiv sein, will man divers sein, dann muss das eben in allen Positionen auch abgebildet werden, was Anna ja eben auch schon gesagt hat.
Wir erleben das ja oft so, dass wir sagen, dass sich für Frauen beispielsweise nur dann etwas verändert, wenn mindestens ein Drittel der Belegschaft Frauen sind. Also wenn man das dann eben ummünzt auf andere Herkünfte, kann man sich das einfach auch vorstellen, wie das ist, wenn sich etwas verändern soll. Dann bekommt der einzelne Mensch mit einer anderen Herkunft in dieser Gruppe, ist dann in ganz exponierter Lage und ist dann also neben dem, was er oder sie sowieso macht, auch noch Aufklärer, Aufklärerin und Sozialarbeiter und ich weiß nicht, was noch für andere Rollen man übernimmt, um so die die Mehrheitsgesellschaft, die Mehrheitsgruppe dann einfach auch nochmal, wie soll ich sagen, zu bearbeiten, ihnen Sachen beizubringen. Ich finde, das ist sehr, sehr anstrengend, diese Rollen, die man dann in solchen Gruppen auch spielt. Ich kenne das jetzt nicht als Schauspielerin, ich kenne das nicht als Regisseurin, ich kenne das aber als Journalistin, die ich ganz häufig eben, als ich anfing, in die Redaktionsräume kam und weit und breit die Einzige war mit einer Migrationsgeschichte. Und das war dann manchmal schon sehr spannend, was einem da so an Klischees und Stereotypen manchmal so sozusagen begegnet sind.
Ich verstehe auch gar nicht, warum der Anteil nur ein Drittel Frauen sein soll. In Deutschland, wir haben über die Hälfte aller Deutschen sind Frauen.
Nee, soll nicht nur ein Drittel sein. Nee. Okay. Sondern man sagt, dass mindestens ein Drittel sein muss, damit sich was ändert.
Okay, gut.
Ja, also gut. Mindestens ein Drittel. Ne? Sonst ändert sich nichts. Also eine Frau in einer Gruppe von Männern alleine, für die ist es viel, viel schwieriger, Strukturen zu verändern. Während natürlich, sagen wir jetzt bei einer Gruppe von 10, wenn das schon 4 sind, ist es schon besser und bei 5 klar oder 6 sowieso.
Dann, okay, ja. Das verstehe ich dann.
Wir hatten es vom Geschichten erzählen und von anderen Geschichten oder anderen Blickwinkeln und teilen. Du hast die Produktionsfirma Pentertainment gegründet, ja schon in den 90er Jahren und jetzt vor einiger Zeit so wieder reaktiviert. Auf der Startseite der Homepage von der Firma steht: Bis der Panther seine Geschichte erzählt, wird die Legende der Jagd immer den Jäger glorifizieren. Und ich habe so rausgehört in anderen Interviews mit dir Geschichten erzählen, das ist ein wichtiges Stichwort für dich, gell?
Ich glaube, alles, was uns umgibt, alles, worauf wir uns geeinigt haben, das sind ja Geschichten. Ne? Religionen sind Geschichten, Geld ist Geschichte, Menschenrechte, das sind alles Geschichten. Und die Geschichten, die wir erzählen, formen die Realitäten, in denen wir irgendwann leben. Und in Bezug auf Rassismus bzw. Gleichberechtigung haben wir halt eine Jahre alte Geschichte, die sehr verzerrt ist, wo eben tatsächlich der Blickwinkel des weißen Mannes, das ist der Blickwinkel, der weiße Mann ist das Subjekt, alle anderen sind das Objekt. Und ich habe da ganz gerne, stelle ich die Frage, wer weiß, wann Kolumbus Amerika entdeckt hat. Und dann zeigen meistens viele Leute auf und sagen, ich weiß es, 1492. Aber wie kann man einen Kontinent entdecken, wo vorher schon Menschen gelebt haben? Und das zeigt so ein bisschen diese sehr stark eurozentrische Sichtweise, die wir tatsächlich auf die Welt haben. Und ich glaube, diese Sichtweise, dieses Narrativ kann man nur auflösen, indem man Alternativen anbietet. Also indem man auch Geschichten erzählt, die aus anderen Blickwinkeln kommen. Mhm. Und das habe ich mir zur Aufgabe gemacht mit meiner Firma, mit Pentertainment, und bin da froh, dass ich da seit Anfang letzten Jahres die UFA auch als sehr starken Produktionspartner gewinnen konnte. Und bin auch stolz und froh darüber, dass ich in dieser Zusammenarbeit mit der UFA auch mithelfen durfte, dass die UFA jetzt letztes Jahr im Herbst eine Selbstverpflichtung unterschrieben hat, wo sie sagt, wir wollen bis 2024 ein Viertel unserer Produktion eben divers besetzen, angepasst an den Mikrozensus der Bundesrepublik. Also die Gesellschaft wirklich so abbilden, wie sie ist. Und da erhoffe ich mir viel davon. Das wird natürlich trotzdem noch lange dauern, aber es ist ein erster Schritt.
Ja, genau. Ich habe das gelesen. 2024 ist natürlich noch ein paar Jährchen. Du hast schon angefangen mit Pentertainment. Eure Mission ist Diversität als Normalität. Kannst du noch ein bisschen erzählen, wie ihr eure Mission umsetzt?
Ja, wir entwickeln halt inhaltlich viele Stoffe, wo wir darauf achten, dass schon an der Quelle, also dass bei den AutorInnen, die Geschichten schreiben, dass wir da Leute aussuchen, die eben eine andere Perspektive einnehmen. Also nicht die Cis-Mann-weiße Perspektive, sondern alle unterschiedlichen anderen Perspektiven, die es da draußen gibt. Und dann versuchen wir, diese Ideen eben weiterzuentwickeln. Wir legen da Geld auf den Tisch, schauen, dass vielleicht jemand, der eine sehr gute Idee im Kern hat, aber wo vielleicht noch Erfahrung fehlt, dass wir dann diese Menschen mit vielleicht erfahrenen Leuten, die dramaturgisch vielleicht mehr drauf haben, zusammenbringen, um dann aus dieser guten Idee ein Produkt zu machen, das dann gemeinsam am Markt angeboten wird, in der Hoffnung, dass wir dann in den nächsten 2-3 Jahren, und es dauert ja immer eine Weile, so eine Geschichte zu entwickeln, eben Alternativen anbieten können, andere Blickwinkel anbieten können. Und das machen uns ja andere Länder auch schon ganz gut vor, also die Engländer haben es teilweise verankert in ihrem Filmförderungsgesetz, dass da nur Filme gefördert werden, die eben eine gewisse Diversität abdecken. Aus Frankreich sieht man auch immer mehr, nur Deutschland hinkt da leider noch ein bisschen hinterher. Und da hoffe ich, dass da jetzt durch diese ganzen Diskussionen, die stattfinden, dass sich da in Zukunft einiges verändern wird.
Ja, ich muss sagen, wenn ich da einhaken darf, ich muss sagen, ich bin da echt gespannt, wie sich das entwickelt mit der Selbstverpflichtung der UFA, weil natürlich eine solche Aktion auch immer eine sozusagen Gegenreaktion mit sich bringt, die dann eben sagen, also das kann ja gar nicht sein und man kann, es wird die künstlerische Freiheit wird ja da also unter Umständen eingeschränkt etc. etc. Und da bin ich wirklich gespannt, wie sich das entwickelt. Ob das wirklich so ohne weiteres, sage ich mal, und leicht umgesetzt werden kann oder ob sich nicht doch Widerstände auftun, bin ich wirklich gespannt.
Da tun sich ganz klar Widerstände auf. Also wir müssen nur mal über einen großen Teich gucken, was da gerade letzte Woche im Weißen Haus passiert ist, also im Kapitol passiert ist. Das sind auch Widerstände, die sich bilden, weil man eine alte Machtposition oder wenn es auch nur eine vermeintliche Machtposition ist, nicht abgeben möchte. Aber da sage ich, jeder Wandel bringt Widerstände mit sich und für viele Menschen, die ihr Leben lang privilegiert waren, erscheint Gleichberechtigung plötzlich wie Ungerechtigkeit. Also das ist ganz klar. Aber gut, ich meine, wenn man, glaube ich, in so einer wandelnden Welt, und das ist ja nicht nur der demografische Wandel in Deutschland, sondern auch die Vernetzung eben, dass die ganze Welt plötzlich kleiner wird, wenn man da Bestand haben will, dann kann man halt nicht stehen bleiben. Da muss man mit dem Wandel gehen und darum finde ich, ist es ein ganz, ganz sinnvoller und konsequenter Schritt, der natürlich große Herausforderungen mit sich bringt, aber auch ganz viele Chancen birgt. Und ich meine, wir haben in Deutschland so viele tolle deutsche Geschichten, die eben nicht aus einem klassischen weißen Blickwinkel erzählt werden können. Das ist ja auch eine Chance, unser Programm spannender zu machen.
Ich habe ja versprochen oder gesagt, dass ich Bridgerton noch als Schlagwort mir aufgeschrieben habe. Und ich gehöre auch zu denen, die, wie wahrscheinlich sehr viele in den Weihnachtsferien, Bridgerton gebingewatcht haben. Es ist so, für die, die es nicht kennen, in dieser Serie von Netflix spielen viele People of Color mit. Und die spielen vor allem auch hauptsächlich Adlige. Auch die Queen ist in der Serie eine schwarze Person. Und man kann von sogenanntem Colorblind Casting sprechen. Was haltet ihr denn von der Serie und findet ihr die gut oder seht ihr die kritisch? Also. Ja, weil ich habe Rezensionen gelesen, von Begeisterung bis kritischen Einordnungen alles gelesen. Also deswegen frage ich euch, wie ihr das seht.
Also für mich hat diese Serie zwei Ebenen. Auf der einen Seite ist natürlich sehr spannend erzählt, aber die Geschichte, die er an sich erzählt hat, junge, hübsche Frau sucht Ehemann fürs Leben und findet einen jungen, hübschen Ehemann fürs Leben und siehe da, es ist nicht nur Liebe mit im Spiel, sondern beide sind auch noch stinkereich und es geht ihnen herrlich und sie sind auch beide letztendlich gute Charaktere und kümmern sich auch um die Arme in der Umgebung und die Bauern müssen da nicht so leiden wie vielleicht woanders. Also das ist so ein bisschen die Geschichte, die ist natürlich kitschig ohne Ende auf der einen Seite. Und die Besetzung an sich, das ist die andere Ebene und die finde ich total spannend. Gut, ich gehe natürlich mit einem anderen Blick vielleicht auf so eine Serie, mir fällt das dann sofort auf, das ist also die und die Rollen und besetzt sind anders besetzt. Es ist interessant zu sehen, dass man einfach auch, wie soll ich sagen, im Laufe der Geschichte auch gar nicht mehr drüber so viel drüber nachdenkt. Aber letztendlich ist es keine Colorblind-Geschichte, sondern es ist ja wirklich eine sehr, also nicht farbenblinde, sondern sehr bewusst so gewählt, wie es gewählt wurde. Also das Ganze ist schon eine ganz bewusste Entscheidung derjenigen, die das gemacht haben, ist so zu machen.
Also ich finde die ganze Sache ziemlich kompliziert. Also ich schließe mich ein bisschen an, was die, wie soll ich das sagen? Also es ist nicht meine Serie, allein inhaltlich. Also das ist einfach nicht so meine Art von Geschichte. Ich finde das als Experiment und als auch provokativen Schritt so eine typisch, normalerweise typisch weiß besetzte Domäne zu durchmischen, finde ich sehr, sehr spannend. Ich finde das auch gut, wenn man, das ist ja auch ein bisschen so ein Leitspruch von Pentatainment, wenn man eben Diversität als Normalität zeigt. Ich finde aber, man sollte auch nicht außer Acht lassen, dass es trotzdem wichtig ist, authentische schwarze Geschichten auch zu erzählen. Mhm. Oder, also das darf man nicht vergessen, weil in dem Fall wird ja auch behauptet, dass zum Beispiel die Königin damals schwarz gewesen ist, das ist ja historisch gesehen falsch. Das ist in diesem Film oder in dieser Serie ist das nicht relevant, weil es ist, hat nicht einen tatsächlichen historischen Anspruch. Aber es ist natürlich auch eine, in dem Fall eine Utopie, auch wenn es in der Vergangenheit spielt. Ich finde das wichtig, dass sowas existiert. Ich finde aber auch wichtig, dass tatsächliche schwarze Heldengeschichten erzählt werden oder vielleicht tatsächliche arabische Heldengeschichten erzählt werden. Beides ist notwendig. Ne? Und es muss auch Geschichten geben, wo vielleicht die Vergangenheit auch in ihrer Tragik und in ihrer Grausamkeit erzählt wird. Also es gibt nicht den einen richtigen Weg, sondern ich denke, man muss dieses Thema aus verschiedenen Perspektiven angehen, damit man irgendwann dahin kommt, dass es wirklich keine Rolle mehr spielt. Aber das ist noch ein weiter Weg.
Ja, wenn du das so ansprichst, mir ist aufgefallen, oder mir fällt immer wieder auf, wenn ich mir Serien von früher angucke, und damit meine ich jetzt nicht die 50er Jahre, sondern da meine ich so vor 10, 15 Jahren, dann halte ich es manchmal kaum aus, weil es einfach, weil mich die ganzen rassistischen oder sexistischen Klischees so anspringen, wo ich denke, oh, das würde heute so nicht mehr gehen. Was meint ihr denn, wenn wir in 10 Jahren wieder drauf gucken auf die Produktionen aus dem Jahr 2021 oder auch den nächsten Jahren, meint ihr, das wird uns dann wieder so gehen?
Ich hoffe schon. Ich hoffe schon, weil im Moment ist es halt, wir sind wirklich am Anfang. Wir sind wirklich am Anfang. Ich hatte letzte Woche erst ein Gespräch mit einem großen Sender in Deutschland. Da war ich zu einem Hauptrollencasting eingeladen. Die Produktion fand mich toll, alle fanden mich toll, aber der Sender hat sich gegen mich als Hauptrolle entschieden, weil das zu gewagt war. Ich habe dann eine Nebenrolle angeboten bekommen. Das war letzte Woche. Krass. Wenn man in die Vergangenheit guckt, werden viele Wahrheiten einfach auch ausgeblendet. So kein Mensch weiß, dass jeder vierte Cowboy ein schwarzer Mensch gewesen ist, weil Cowboy-Filme einfach homogen weiß besetzt sind. Da sind die Weißen die Guten und die Rothäute sind die Bösen. Tarzan ist König des Dschungels. Das war lange Zeit war das ganz selbstverständlich und jetzt langsam geht die Diskussion los. Wenn wir in 10 Jahren zurückgucken, werden wir immer noch den Kopf schütteln und sagen, was machen wir denn heute eigentlich für Filme? Und ich hoffe und glaube aber, dass da jetzt in nächster Zeit einfach auch durch Digitalisierung und damit auch durch eine Demokratisierung von Informationen, hoffe ich, dass da, ja, dass sich da das Rad ein bisschen schneller drehen wird, was tatsächliche Gerechtigkeit und Demokratie in dem Sinne in den Geschichten, die wir erzählen, angeht.
Das ist so. Also das kann eigentlich gar nicht anders sein. Also wir hoffen doch, dass wir, wenn wir in 10 Jahren auf das, was heute da so fabriziert wird, darauf blicken, sagen können, mein Gott, wie konnte man nur und ein Glück, dass sich das verändert hat. Das wäre ja auch, wie soll ich sagen, es müsste so sein, weil es eigentlich auch gar nicht anders gehen kann. Wenn wir sehen, wie sich die Gesellschaft entwickelt, zum einen müsste das so sein und andererseits, man kann nicht, wie lange will man denn an seinen Posten und an seinen Privilegien festhalten und einen Teil einfach der Bevölkerung außen vor lassen. Es ändert sich, wir sehen das bei den jüngeren Menschen, ändert sich das schon sehr stark. Es ändert sich auch dahingehend, dass einfach auch selbstbewusst Forderungen gestellt werden, was auch gut ist. Mhm. Und insofern hoffe ich doch auch, dass wir in 10 Jahren, wenn wir dann also neue Serien haben in 10 Jahren, dass es noch ein bisschen anders sind und andere Geschichten erzählen, andere Protagonisten haben und nicht nur eben die Nebenrollen, so wie man sich das, so wie das heute ist, sondern dass es eben wirklich anders ist, ja.
Mir hat es total viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Bevor ich jetzt diesen Podcast langsam zum Ende bringe, kann ich natürlich nicht über Film und Fernsehen sprechen, ohne euch nach einem Film- oder Serientipp zu fragen, von denen ihr sagen würdet, das ist eine gut gelungene und diverse Produktion. Habt ihr da so einen Tipp für mich? Ich hoffe.
Aus Deutschland?
Egal wo, was du magst. Ich brauche Futter für den Lockdown.
Ja. Ja, aus Deutschland finde ich tatsächlich schwierig, um ehrlich zu sein. Mhm. Es kommt jetzt, im Februar kommt ein Film, wo ich eine Hauptrolle gespielt habe, zusammen mit 4 anderen schwarzen Protagonisten. Der heißt Herren, der Film. Ich finde den schon ganz gut, aber der wäre nach Black Lives Matter auch anders erzählt worden. Mhm. Also da haben wir uns richtig auch am Set tatsächlich die Zähne ausgebissen. Ich schaue gerade mal, wann der läuft. Aber sonst würde ich tatsächlich Lupin oder Lupin gerade empfehlen, wo Omar Sy die Hauptrolle spielt. Das ist gerade auf Netflix.
Ne?
Ja. Ja. Mhm.
Ich muss sagen, der Film, den ich gerne sehen würde, der ist noch nicht gedreht worden, so wie ich ihn mir vorstellen würde. So in seiner Normalität, Diversität, da warte ich noch ein bisschen auf die deutsche Produktion. Klar, es gibt in der Vergangenheit gibt es Filme, die gedreht wurden, die auch richtig gut waren, aber ich finde, da muss man einfach auch weitermachen. Ich habe anfangs Fatih Akin erzählt, ich fand das klasse und das war auch wirklich gut, was da sozusagen vor 20 Jahren erzählt wurde. Aber ich finde, diese Geschichten, auch diese Geschichten, müssten heute weitergedreht werden und dann das anders erzählt werden oder neu erzählt werden, mit einer anderen Perspektive erzählt werden. Und da bin ich gespannt, was da noch so kommt bei uns. Also
absolut. Also am 20.02. läuft Herren im Ersten. Den kann man sich auf jeden Fall angucken. Und von uns, also von Pentertainment, werden hoffentlich dieses Jahr ein paar unserer Ideen tatsächlich umgesetzt und gedreht. Ob wir die dieses Jahr dann noch auf die Bildschirme bekommen, das könnte knapp werden. Vielleicht zum Winter hin, aber da ist auf jeden Fall einiges in der Pipeline.
Da kann man auch schon mal stöbern auf der Homepage.
Mhm, das kann man.
Also dann danke ich für die Filmtipps und das war's für heute mit SWR Aktuell Mondial. Die Sendung könnt ihr überall nachhören, wo es Podcasts gibt. Ich sag vielen Dank an Anna Kuczido und Tyrone Ricketts fürs Mitmachen und vielen Dank auch fürs Zuhören. Ich bin Leonore Kratz. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss und ich freue mich auch, wenn ihr uns auf Instagram folgt. Das ist nämlich auch wichtig heutzutage. Also Tyrone Ricketts und Pentertainment bitte.
Tschüss auch von mir.
Tschüss.